Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, in dem es um die Lust an den Dingen geht, die den Ruf haben, ungesund zu sein. Gelenke knacken zum Beispiel oder farbige Tattoos. Bestimmte Farben sind ja inzwischen verboten. Oder übermäßiger Fleischkonsum. Wir schauen mal nach Südamerika, wo in vielen Ländern das Steak noch ein Statussymbol ist. Und dass ein gesundes Leben nicht unbedingt zufriedener machen muss, besprechen wir mit dem Glücksforscher Sigmar Willi. Der Echtzeit-Podcast, wie immer, ein Thema, vier Facetten.
Scheiß auf Salat, hol den Big King XXL. Hausarzt verschreibt mir den Big King XXL.
Ungesund ist, was dem körperlichen oder psychischen Wohlbefinden zuwiderläuft.
Klar, kann es mal vorkommen, dass jemand allergisch gegen irgendein Rot ist oder so und dann entzündet sich das Tattoo.
Es ist sehr schwierig, einen Brasilianer zu finden, der es nicht mag zu grillen oder der es irgendwo konsumiert, wie hier im Steakhouse.
Pass auf, wenn du weiter mit dem Finger knackst, dann hast du bald ganz ausgeleierte Gelenke.
Körperliche Gesundheit hat eigentlich wenig Bedeutung für unsere Zufriedenheit.
Wenn du auf deine Gesundheit achtest, hol dir statt einen Apfel einfach mal den Big King XXL.
Herrlich ungesund, eine Podcast-Ausgabe über Dinge, die man eigentlich lieber lassen sollte, man aber doch großen Spaß daran hat, sie zu tun. Sie ist mehrere Jahre lang geführt worden, die Diskussion um möglicherweise schädliche Tattoofarben. Tatsächlich gibt es seit Anfang des Jahres auch eine EU-weite Verordnung, nach der viele gängige Tattoofarben nicht mehr unter die Haut gebracht werden dürfen. Nächstes Jahr soll diese Regelung dann noch verschärft werden. Aber was bedeutet das denn jetzt für bunte Tattoos, die man schon hat? Und wie gehen Tätowierer damit um? Nantke Garrels, selbst tätowiert, hat einen Tattoo-Künstler gefragt, was das für ihre eigene Gesundheit bedeutet.
In meiner Haut ist Gift. Das sagt zumindest die EU. Ein grünes Hemd, dazu eine blaue Hose, trägt die Comicfigur auf meinem rechten Arm, die Figur Peppermint Patty aus dem Comic Peanuts. Sie streckt fröhlich die Faust in die Luft und macht mir im Alltag oft gute Laune. Aber die Farben, die sie ausmachen, sind seit dem 4. Januar illegal. Denn seit diesem Datum sind viele Konservierungsstoffe in Tattoofarben verboten. Außerdem werden die Pigmente Blau und Grün ab 2023 verboten sein. Sie stehen im Verdacht, Blasenkrebs zu verursachen. Aber was heißt das jetzt für Peppermint Patty und mich? Ich frage den Tätowierer, der die jetzt verbotenen Farben in meine Haut getrieben hat. In Hannover-Linden betreibt Christopher Harmening das Tattoo-Studio Velvet Tattoos.
Klar, kann es mal vorkommen, dass jemand allergisch gegen irgendein Rot ist oder so und dann entzündet sich das Tattoo. Das ist natürlich nicht wünschenswert, aber das kann vorkommen.
Allergien gab es bei mir nach dem Tätowieren nicht. Trotzdem wäre es mir lieber, die Farbe in meiner Haut hätte ein Gütesiegel. Gerade sticht Christopher einem Kunden wieder ein Tattoo. Eine Dämonenmaske direkt aufs Knie. Und unterhält sich dabei mit ihm über Verantwortung bei der Arbeit.
Wenn ich hier verkacke, dann ist ja dein Tattoo, weißt du? Das ist nicht so schlimm.
Was Christopher hier macht, ist streng genommen legale Körperverletzung. Und das weiß er auch. Die große Illustration auf dem Knie von Jonas wird am Ende nichts anderes sein als eine Wunde mit Chemikalien darunter. Chemikalien, die nicht einmal zugelassen sind. Denn im Gegensatz zu Medikamenten gibt es für Tattoofarben kein Zulassungsverfahren, nur Verbote. Die Europäische Chemikalienbehörde in Helsinki und die EU-Behörden wollen deswegen aufräumen. Über 2000 Stoffe sind laut der sogenannten REACH-Verordnung inzwischen verboten und es kommen immer mehr dazu. Bei den Tattoofarben sind seit Januar 2022 Konservierungsstoffe betroffen. Keines der 6 Tattoos, die Jonas bereits hat, könnte Christopher nach der neuen Rechtslage genauso wieder stechen.
Das sind hier bestimmt 1, 2, 3, 4, ja, 5, 6 Farben. Ich benutze halt meistens nicht mehr als so 5, 6 verschiedene Farben, maximal, manchmal auch nur 3. Ich musste jetzt nicht so eine riesen Palette von 20 Farben wegwerfen, ne? Aber andere Leute, die halt andere Motive machen dann und einen anderen Stil bedienen, dann natürlich schon. Ne?
Tattoofarbenhersteller müssen jetzt Alternativen finden zu Blau 15, 3 und Grün 7. Die Mischungen werden anders sein. Das stellt Christopher und seine Kunden und Kundinnen auch vor gestalterische Probleme. Überhaupt wird er sich erst einmal an die neuen Farben gewöhnen müssen, die auch anders abheilen und wirken werden als die alte Palette.
Gerade als ich angefangen habe, habe ich mich dann halt bei ja, erfahrenen KollegInnen informiert, welche Farben gut sind und worauf man achten muss. Es gibt einfach Marken, denen vertraut man, so, weil man weiß, viele gestandene TätowiererInnen benutzen das.
Im Tattoo-Business basiert alles auf Erfahrung. Bis heute kann jeder und jede den Beruf ohne Lehre oder medizinisches Vorwissen ausüben. Die Währung in der Tattoo-Szene heißt Vertrauen, Ehrgeiz und Sorgfalt des Einzelnen. Die Versicherung gegen böse Überraschungen ist in dieser Szene die Mundpropaganda. Darauf verlässt sich auch Jonas, der heute sein 7. Tattoo von Christopher bekommt. Angst vor Krebs oder Allergien hat er nicht. Eher davor, dass sein Körper nicht mehr mit Bildern gefüllt werden kann.
Ja, dass ich keine Smanfarbe bekomme. Ja, aber sonst eigentlich nicht. Und es gibt in meinen Augen keine Grundlage, das zu verbieten. Ne?
Wissenschaftlich bewiesen ist nicht, dass die verbotenen Pigmente krebserregend sind. Sogar das Bundesinstitut für Risikobewertung kritisierte die EU für die dünne Datengrundlage. Klar ist, beim Abbau der Tattoo-Chemikalien kann es in der Leber zu Enzymreaktionen kommen, die krebserregende Stoffe entstehen lassen. In Hannover-Linden bekommt die Dämonenmaske jetzt eine Schutzfolie.
Die gute Tattoo-Rinde auch genannt.
Und das Grün und Blau in der Peppermint Patty? Das wird dort bleiben. Denn das Risiko, dass ein paar Milliliter nicht geprüfte Farbe in meinem Körper stecken, gehe ich gerne ein. Charles M. Schulz zeichnete die Comicfigur des braunhaarigen Mädchens in Shorts und Schlappen in den 60er Jahren nach Vorbild der Feministinnen als Tomboy, der manchmal in Fettnäpfchen tritt. Und weil sie so ein Sturkopf ist, bleibe auch ich bei meinem Tattoo. Mal davon abgesehen, dass Tattoo-Entfernungen wohl auch Schadstoffe freisetzen können.
Nantke Garrels über das Verbot von Tattoo-Farben, das seit Anfang des Jahres in Kraft ist. Sie bleibt also bei ihrem Tattoo. Ungesund lautet das Motto dieser Echtzeitausgabe. Es geht um die Lust und den Spaß daran, Dinge zu tun, die uns nicht wirklich gut tun. Zum Beispiel viel Fleisch essen. Australien und die USA haben den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch. Auf den oberen Rängen ist aber auch Brasilien zu finden, das Land, in dem gerne gegrillt wird. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, zusammen mit unserer Korrespondentin Diana Hörger. Hallo.
Hallo.
Trifft das denn überhaupt zu, dieses Klischee vom Grillen in Brasilien, das ständig und überall gegrillt wird?
Ja, das stimmt wirklich. Also es ist kein Klischee. Das merkt man schon daran, dass wenn man die Straße lang geht, ging mir gestern Abend so, es riecht halt einfach überall nach Fleisch. Es ist wie in so einem richtig guten deutschen Sommer, den man so kennt, an jeder Hecke. Da riecht es nach Grill. Und gestern auf dem Heimweg zum Beispiel habe ich in der Parallelstraße zu Copacabana gesehen, da hat eine Frau einfach mal so einen Grillstand neben dem Gehweg aufgebaut. Da gab es dann zwei Arten von Fleischspießen drauf und da kam auch gleich so ein älterer Herr in Badehose an und hat sich was geholt. Also während man in Deutschland wahrscheinlich vermutlich erstmal fragen würde, wo kommt denn das Fleisch her und gibt es überhaupt eine Genehmigung, dass sie das hier verkaufen können? Nee, das interessiert hier keinen. Also da wirklich läuft jeder rum und isst irgendwie, was er da so auf der Straße gegrillt findet natürlich. Und außer Fleisch gibt es auch echt wenig so Beilagen, Reis, Bohnen und Maniok, Vegetarisches zu finden in Brasilien, was da jetzt herkommt. Natürlich außer Früchten. Und wenn man irgendwo eingeladen ist bei Leuten, dann vor allem zum Grillen. Es hat so was Gastliches. Ich habe letztens einen Deutschen hier getroffen, der mir erzählt hat, er ist eigentlich Vegetarier. Ja, er isst kein Fleisch. Aber wenn er in Brasilien ist und es gibt Churrasco, genau, dann gilt es nicht. Ne? Also das scheint so wirklich, da sieht man auch so ein bisschen, wie das hier mit dem Fleischkonsum ist. Also das sind irgendwie zwei unterschiedliche Levels. Und ich habe mich selber nochmal auch zur Fleischrecherche begeben, sozusagen. War in der berühmtesten Churrascaria an der Copacabana, die Churrascaria Palace. Und da hat mir der Grillmeister, der Chef Honorio Oliveira, Folgendes über die Wichtigkeit von Fleisch in Brasilien gesagt.
Ich glaube, der Konsum von Carne ist eine Sache, die schon sehr Ich denke, der Verzehr von Fleisch ist in unserer Kultur bereits fest etabliert. Ich denke, es ist sehr schwierig, einen Brasilianer zu finden, der es nicht mag zu grillen oder der es irgendwo konsumiert, wie hier im Steakhouse. Die große Königin des nationalen Grillens ist die Picanha. Brasilianer sind alle Fußballtrainer, haben eine Meinung zur Politik und zum Steak. Das Grillen ist eine Kultur der Entspannung, wo man die Nachbarn anruft, die Familie. Es ist wirklich ein sozialer Moment. Da geht es nicht nur ums Fleisch. Wenn man eine Party feiert, da denkt man automatisch ans Grillen.
Und was gehört denn zu so einem typischen Churrasco jetzt dazu?
Also natürlich Fleisch aller Art, in erster Linie eben Rind. Und das ist besonders die Picanha, wie wir eben gehört haben. Also das Rumpsteak wäre das bei uns, würde man so übersetzen. Und dann erst kommen dann Schweinefleisch und Hühnchenfleisch. Übrigens spannenderweise mögen die Leute hier insbesondere Hühnerherzen. Wobei ich es auch sehr lustig finde, ehrlich gesagt, dass man auf einer Speisekarte unter Karne kein Fleisch findet vom Huhn, sondern unter einer Extrakategorie. Also irgendwie scheint Hühnchen nicht wirklich als Fleisch angesehen zu sein. Und wenn man in der Churrascaria sitzt, dann kommt immer der Kellner vorbei mit allen möglichen Fleischsorten und bietet einem das an. Und dann sagt man ja oder nein, möchte ich oder nicht. Und erst wenn man wirklich ein Schild hat auf dem Tisch, das hat man, das ist rot oder grün und dreht es um. Und wenn man es auf rot dreht, dann sagt man dem Kellner sozusagen freundlich, nee, jetzt habe ich genug. Aber so lange kommt Fleisch an den Tisch. Und dann gibt es natürlich auch noch Beilagen, Salate, Soßen, Reis und die Zutat, die ganz wichtig ist in Brasilien beim Grillen, das ist Farofa, sagt der Grillmeister Honorio.
Eine Sache, die wirklich nationaler Konsens ist, ist die Farofa. Die Brasilianer mögen Farofa. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Das ist ein Konsens. Für viele Ausländer ist die Textur seltsam. Es gibt in der ausländischen Küche keine Parallele, die dem nahe kommt, was Farofa ist. Selbst Couscous hat nicht die gleiche Textur wie Farofa.
Muss vielleicht dazu sagen, dass es Mehl aus Maniokpflanze ist, Farofa. Also das sieht ein bisschen aus wie Parmesan, schmeckt aber ehrlich gesagt nach gar nichts für einen Europäer.
Mhm. Wo wir über den Begriff ungesund ja in dieser Echtzeitausgabe sprechen, machen sich die Brasilianer Gedanken darüber, wie gesund oder ungesund der ja dann wahrscheinlich etwas überdurchschnittliche Fleischkonsum ist?
Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie was im Alltag gehört und man spricht da auch nicht wirklich drüber. Das habe ich auch noch nie in der Zeitung gelesen oder irgendwo eine Diskussion gesehen, so von wegen, vielleicht könnten wir alle ein bisschen mehr Gemüse essen. Ich habe deswegen auch im Restaurant nachgefragt, aber irgendwie scheint Fleisch in erster Linie noch immer als Statussymbol zu fungieren. Also es ist eine Art Luxusgut und da will sich halt auch der kleine Mann am Ende des Tages ein Stück Fleisch leisten können. Also ein großes Auto ist halt schwieriger anzuschaffen als ein Stück Fleisch, ist klar. Und rein vegetarisch essen mit viel Abwechslung ist hier auch recht schwierig und auch teuer zum Teil. Es gibt hier nicht so reichhaltiges Angebot wie bei uns in Deutschland an Tofu oder an Ersatzprodukten aus Erbsenprotein oder so. Und das kann sich ein Churro-Verkäufer von der Straße im Zweifel nicht leisten. Mhm. Das Problem mit der Armut ist in Brasilien halt einfach groß und fairerweise muss man auch sagen, dass in Argentinien und in Paraguay zum Beispiel auch wahnsinnig gerne gegrillt wird. Also in Südamerika insgesamt ist Grillen einfach wahnsinnig wichtig. In Argentinien heißt es eben Asado. Und kürzlich war ich in Paraguay auf Recherchereise und da waren wir an einem Imbiss und es gab wirklich genau zwei Dinge. Fleischspieße und Hühnchenspieße. Mhm. Und die Frage nach dem Salat, die wurde einfach mit Verblüffung wahrgenommen. Aber diese ganze Gesundheitsdiskussion, die kommt hier eigentlich nicht vor. Fleisch ist einfach ein Proteinlieferant. Und das liegt an zwei Gründen, hat mir der Grillchef dann nochmal gesagt. Das ist einmal der kulturelle und der wirtschaftliche Aspekt.
Wir haben wirtschaftlich die größte Rinderproduktion der Welt. Wir haben mehr Rinder als die brasilianische Bevölkerung. Aber ich sehe durchaus die Möglichkeit einer Veränderung in der Produktionskette. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, mit dem Fleischkonsum aufzuhören. Wir haben heute auf der Speisekarte 70% Fleisch aus dem Süden, von einem Züchter, der einheimisches Weideland anlegt, wo es keine Abholzung gibt, wo kein Holz gefällt wird. Das Vieh verbraucht nur Gras, das bereits da wächst und es gibt eine sehr kontrollierte Bewirtschaftung. Das ist klar mit Kosten verbunden. Aber ich, der ich in einem Steakhouse arbeite, glaube nicht wirklich an die Nicht-Existenz von Fleischkonsum. Ich respektiere alle Aspekte, aber ich finde es schwierig, komplett auf Fleisch zu verzichten.
Da wird dann eher über den Produktionsprozess nachgedacht. Und wenn wir jetzt an das Mercosur-Abkommen denken, das eventuell ja mit Europa tatsächlich noch zustande kommt, dann kommen noch viel mehr Tonnen Fleisch aus Brasilien zu uns, mehr nach Deutschland oder nach Europa. Greenpeace hat erst kürzlich wieder darauf aufmerksam gemacht, dass mit einer Studie zur Amtszeit von brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, dass das Abkommen dazu führen würde, dass noch mehr Wald im Amazonas dann abgeholzt werden würde für eben die Rindfleischproduktion.
Also da gibt es keine Tendenzen, die irgendwie rückläufig sind.
Sieht erstmal nicht so danach aus, wobei sich der Fleischkonsum ja im letzten Jahr eben reduziert hat, aber eben wegen Corona.
Wie sind da die Zusammenhänge?
Also es ist einfach so, dass Fleisch teurer geworden ist, vor allem wegen Corona. Also der Aroba, diese Einheit, nach der Rindfleisch gemessen wird, ist um 50% gestiegen im Jahr 2021 im Vergleich zu vor der Krise. Der Rindfleischkonsum in Brasilien ist 2021 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Zum einen ist es so, weil das Einkommen für viele in der Pandemie deutlich niedriger gewesen ist in Brasilien. Und zum anderen ist die Nachfrage aus China offenbar gestiegen. Also das heißt, zum einen wird das Fleisch teurer, zum anderen können sich die Leute das weniger leisten. Und 2020/21 hat der Brasilianer im Schnitt nur, in Anführungszeichen, 26,4 Kilo Rindfleisch gegessen. Vorher waren es 15% mehr. Mhm. Aber es ist halt immer noch relativ gesehen viel. Insgesamt, laut einer Studie der Böll-Stiftung, essen die Brasilianer pro Kopf rund 100 Kilo im Jahr. Zum Vergleich in Großbritannien und Frankreich sind es halt etwa 80 Kilo, in China 60. Und weil Hühnchen und Schwein eben günstiger sind, hat man halt in der Pandemie im Zweifel eher dazu geschlagen. Aber also Vegetarier sind die Leute wegen der Krise nicht geworden.
Diana Hörger über den Fleischkonsum und die Grillkultur in Brasilien. Vielen Dank und guten Appetit.
Danke, ich versuche mal was Vegetarisches zu finden.
Ungesund, so haben wir diese Echtzeit überschrieben und es ist natürlich schon fast ein bisschen frech, denn nichts ist doch wertvoller als die Gesundheit, was wir in dieser Pandemie ja nochmal verstärkt zu spüren bekommen. Wer wirklich krank ist, weiß auch, wie wenig herrlich das ist. Was uns hier interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Glück, ein Versprechen, das ja häufig von der Gesundheits- und Wellnessindustrie kommt. Sigmar Willi ist Glücksforscher, Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in St. Gallen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo, Herr Willi.
Ja, guten Tag, Frau Schwarz.
Sie würden also sagen, unser Glücksempfinden hat nicht unbedingt etwas mit unserem Gesundheitszustand zu tun, ja? Obwohl doch jeder dieses Gefühl nach dem Sport kennt zum Beispiel, dass man sich gut fühlt, dass da Hormone ausgeschüttet werden.
Ja, das ist sicher so. Also wenn Sie den Sport ansprechen, ist das durchaus etwas Sinnvolles, das zu tun. Aber natürlich auch nur, wenn man Sport mag, wenn man ein Bewegungsmensch ist. Und es ist auch sehr sinnvoll, dass man dabei Spaß empfindet. Wenn Sie sich zum Sport zwingen müssen, dann bringt das auch nicht besonders viel. Und Sportmuffel, die kümmern sich lieber um andere Tätigkeiten, die sie machen können, andere Hobbys, die ihnen irgendeine Zufriedenheit bringen. So gesehen geht es nicht unbedingt darum, sich mit solchen Dingen abzulenken und dort die Zufriedenheit zu suchen. Viel wichtiger ist eine gute Lebensführung.
Das ist natürlich ein weiter Begriff, ne?
Die Hauptzutat dafür ist, dass man versucht, möglichst viel positive Emotionen zu erleben im Alltag, auch bei den Tätigkeiten, die man ausführt, dass man in den Flow kommt, also die Zeit vergisst und etwas macht, wo man hochkonzentriert bei der Sache ist, die einem auch anstrengt, sich selber versucht gerne zu haben, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und auch das Vertrauen in andere Menschen sollte man pflegen. Dann Selbstbestimmungsgefühle, Autonomie ist wichtig, sich auf die Stärken zu fokussieren, Sinn erfahren und vor allem gute Beziehungen zu pflegen, aufzubauen, zu kultivieren. Das sind so ein paar Hauptingredienzen.
Gut und schlecht, das sind ja natürlich immer so. Also ich glaube, bei all dem ist ja auch Moral oder Bewertung schwingt da immer mit. Also ich muss noch mal nachfragen. Zum Beispiel beim Essen wissen wir ja, dass gerade auch so eine Völlerei, sag ich mal, oder ein Glas Wein zu viel, das über die Stränge schlagen, durchaus Laune machen kann. Ja? Umgekehrt kann es ja auch glücklich machen, wenn man sieht, wie der Körper sich so von schlechter Ernährung regeneriert, wie man schlanker wird, wie die Haut besser wird, wenn man aufhört zu rauchen, wenn man Muskeln aufbaut, sich im Spiegel anschaut und schöner findet. Was ist jetzt die gute Lebensführung und was ist der echte Glücksmoment dabei?
Ja. Bei Genusshandlungen, da ist eigentlich ziemlich egal, was Sie genießen wollen. Da gibt es einfach zwei ganz wichtige Punkte, die man einhalten sollte. Und dann geht es besser, dann bringt es auch langfristig mehr. Und das eine ist nicht sehr sexy, das ist die Mäßigung, dass man sich zurückhält im Konsum. Also altgevater Paracelsus, die Menge macht das Gift. Das ist auch bei Dingen, die man eben, denen man etwas Ungesundes zuschreiben tut. Also wenn Sie das genießen können und das moderat tun und mit Abstand zwischen den Genusshandlungen, dann dürfen Sie das durchaus machen, wenn es Ihnen gut tut. Und das Zweite ist, dass Sie dann aber auch voll bei der Sache sind, wenn Sie genießen. Also wenn Sie jetzt diese Hier- und Jetzt-Erfahrung, die berühmte Achtsamkeit, die da mit spielt. Es gibt bei diesen, sogenannten Suchtmitteln, die Sie jetzt ansprechen, auch mit diesem herrlich ungesund, gibt es schon interessante Dinge, vor allem was den Alkoholkonsum betrifft. Und was mich da sehr überrascht hat, ist so eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen bei einem Promillestand von 0,7 am kreativsten sind oder sein sollen. Und die Begründung der Forscher dazu war, dass sie gesehen haben in MRIs, dass sich Hirnregionen verknüpfen, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind und dass das dann leichter geht mit dieser Menge Alkohol im Blut.
Kommt mir sehr bekannt vor aus dem Film Der Rausch, der im letzten Jahr im Kino lief, wo auch drei Lehrer aufgrund einer Studie beschlossen haben, immer einen gewissen Alkoholpegel zu halten. Genau auch, weil diese Studie besagt, dass man dann kreativer ist. Ist das tatsächlich eine seriöse Studie, die Sie dazu raten?
Seriöse amerikanische Studie, die wurde auch veröffentlicht auf einem Wissenschaftsportal. Man kann sich auf die eigentlich verlassen, aber hier gilt natürlich wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie da keine Pausen einlegen und jetzt dauernd 0,7 halten, also die Mäßigung nicht einhalten, hat das langfristig Konsequenzen.
Und dann ist man wieder nicht glücklich.
Dann ist man wieder nicht glücklich, wieder nicht zufrieden. Dann geht es natürlich eben dann zuerst auf die Psyche. Gesundheit, auf das Wohlbefinden und seelisches Ungleichgewicht, das schlägt immer irgendwann später auch auf den Körper durch, die berühmte Psychosomatik.
Wenn ich Sie richtig verstehe, üben Sie ja auch Kritik an so einem Gesundheitswahn, an dem Geschäft mit der Gesundheit, was uns ewig verspricht, dass wir dann ein besseres, ein glücklicheres Leben führen, wenn wir ganz viel für uns und unseren Körper tun.
Ja, ich finde einfach, die Perspektive ist viel zu einseitig, wenn man sich jetzt rein auf dieses Körperliche da beruht und wenn man da so einen Kausalzusammenhang dahinter herstellt. Es gibt eben, wie ich bereits erwähnt habe, Dinge, die sind sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit, vor allem eben für die seelische, die psychische Gesundheit. Und körperliche Gesundheit hat eigentlich wenig Bedeutung für unsere Zufriedenheit. Nur wenn wir krank sind oder uns krank fühlen, dann nimmt unser Wohlbefinden, unser subjektives Wohlbefinden, gefühlsmäßig bezogen, ab. Aber zum Beispiel die Lebensbereichszufriedenheit, die bleibt praktisch stabil. Und kaum geht es uns ein bisschen besser gesundheitlich, haben wir das alles wieder vergessen, was uns da körperlich wehgetan hat. Und wir wachsen nicht, wir stärken uns nicht, wir werden nicht resilienter. Das müssen wir über andere Dinge reinholen, wie eben diese hedonistischen Lifestyle Angebote, die da überall sind, die sicher auch gut sind, uns auch gut tun, aber eben nur eine Perspektive wahrnehmen und manchmal etwas Zwanghaftes haben.
Ich würde die Sache gerne auch nochmal umdrehen und fragen, kann man eigentlich auch erkennen, dass glückliche Menschen tendenziell gesünder sind, beispielsweise ein besseres Immunsystem haben?
Auf jeden Fall, was auch gerade zwei große Studien von amerikanischen Universitäten, medizinischen Fakultäten gezeigt haben, was man eben schon lange vermutet hat, ist, dass Optimisten besser leben, also Menschen, die die Welt positiv sehen, positiv durchs Leben gehen. Die reagieren viel moderater auf Stress, das wiederum schont Herzatmung. Gefäße verkalken langsamer, Entzündungen klingen schneller ab. Das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. Sie haben sogar gesehen, das sind Langzeitstudien über 30 Jahre, sie haben sogar gesehen, dass bei den gleichen Personen, die Chance, dass die älter als 85 werden, erhöhen sich um sage und schreibe 50% bei den zu Optimismus neigenden und leider zu Pessimismus neigenden, die sterben auch dreimal höher an einem Herzinfarkt. Kommt mir immer der Spruch von Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, in den Sinn dazu. Auf dieser Welt gibt es Optimisten und Pessimisten, hat er mal gesagt. Beide liegen falsch, aber Optimisten leben besser.
Sigmar Willi, Glücksforscher und Professor für Persönlichkeitsentwicklung hier im Echtzeit-Podcast.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nächste Runde unseres Double Speed Dating. Bitte den Platz wechseln. Ab jetzt 30 Sekunden.
Ich bin Sven. Ich kann gut jonglieren.
Ich bin Gesa. Mein Kind jongliert auch nur, geht dabei viel kaputt. Bist du handwerklich begabt?
Ich habe in meinem Leben zu viel Sushi gegessen. Ich war mal im Senegal.
Kannst du Fliesen legen?
Ich kann Fagott spielen.
Ich will einen Freund, der meine Wünsche erfüllt und sie mir nicht von den Augen abliest. Kannst du Fliesen legen?
Ich kenne alle Songs von Pink Floyd auswendig.
Ich glaube, ich schau mal, was noch kommt.
Und nächste Runde.
Jetzt haben wir noch was. Poing.
Nächster Halt. Poing.
Warum denkst du denn bei Poing? Was hast du denn da vor Augen? Mhm. Das könnte natürlich eine Tätigkeit sein, ne? So denglisch.
Ah ja, ja.
Poing.
I'm poing.
Also sitzen eigentlich, ne?
Yeah. I'm poing in the house.
Ja, so. Genau.
Ah ja.
Nochmal das jetzt am Stück vielleicht einmal?
Ja. Nächster Halt, Poing.
Und auch ruhig an die ganz verschiedenen Gesäße der Leute denkst, die ja in dem Augenblick wirklich Poing machen in der U-Bahn.
Nächster Halt, Poing.
Sehr schön.
Komisch, ich denke irgendwie an Flugzeug eigentlich dabei.
Ja, Boeing, Flugzeug des Untergrunds, kann man sagen. Ne?
Das da sieht man aber, wie wir auch alle so gepolt sind. Ne?
Ja.
Wieder eines dieser Szene-Restaurants, in dem man vor lauter Blicken kaum die Gabel halten kann. Geschweige denn schweigen kann. Wer schweigt, hat schon verloren. Er hängt zwangsläufig an den Lippen der anderen wie ein Verkehrsopfer am Tropf. Man muss sich laut und wichtig unterhalten. Die Blicke auf sich ziehen, um sie abzulenken. So tun, als sei man immer nur im kleinsten Kreis. Dem Wichtigsten selbstverständlich.
Sie wünschen.
Der Echtzeit-Podcast Herrlich Ungesund geht es heute bei uns zu. Ob es ungesund ist, wenn man mit den Gelenken knackt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber hören Sie mal, das hört sich doch total ungesund an.
Nochmal, komm. Oh. Nochmal, alle jetzt.
Hör auf damit.
Da knackt jemand seine Fingergelenke mal richtig durch und der genießt das auch, was beim Umfeld eher so eine Reaktion zwischen Ekel und Ablehnung hervorruft. Finger, Zehen, Nacken, Knöchel, wer will, kann fast das ganze Skelett durchknacken. Ob es wirklich ungesund ist oder einfach nur herrlich, das hat Julian Theilen recherchiert und mit Knackern gesprochen.
Oh. Ich habe damit angefangen, weil ich weiß noch, wo ich noch in Fitnessflow war. Dann irgendwann, wenn du so abends liegst, machst du immer so, so oh, irgendwas ist hinten Rücken, das willst du irgendwie lösen. Dann habe ich angefangen, auch Tutorials zu schauen bei YouTube, wie man am besten knackt. Und ja, dann habe ich so ein bisschen mich gedreht und bap. Da habe ich gesagt, boah, das taugt mir, das ist richtig geil.
Nach Befreiung fühlt sich das für Schein an, wenn das Gliederknacken seinen Körper erschüttert. Was für ihn und viele andere regelmäßige Knacker, meistens Männer, Erleichterung bedeutet, führt im Umfeld zu Stress und Unbehagen, wie bei Irma, Scheins Verlobte.
Abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt finde ich es absolut krank und nervig.
Es ist gesund.
Immer wenn wir uns hinlegen oder zum Schlafen oder zum Film schauen, fängt auf einmal an, ganzen Körper von Zehen zu seinen Finger, alle 10 Finger, und das ist so extrem laut und es nervt so heftig. Hab schon 100 Mal gesagt.
Wenn ich zum Beispiel einen Finger gemacht habe, aus welchem Grund auch immer, dann muss ich die anderen auch machen. Also ich kann nicht nur einknacken. Das ist ein Tick.
Sagt Lukas, ein anderer Knacker, fast schon hilflos. Und tatsächlich, auch wenn absichtliches Gelenkknacken wohl die Durchblutung anregen könnte, hat das Bedürfnis danach vor allem psychische Ursachen, berichtet Jacqueline Detat, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie in Templin.
Das, was man weiß, Männer machen das häufiger als die Frauen. Das hat man beobachtet, das ist so Erfahrungslernen. Also es wird eben auf der einen Seite als eine Zwangsstörung, Zwangshandlung tatsächlich auch bezeichnet oder eingeordnet von einigen halt. Es gibt so Menschen, wenn die reden, dann fassen die sich immer an der Nase oder die nesteln an ihrer Krawatte. Das sind so tatsächlich Entspannungshandlungen, Kanäle, um sich selber einfach einen Raum zu schaffen, wo man sich eben beruhigen kann.
Das Fingerknacken als Erkennungszeichen psychischer Last hat es sogar in die Popkultur geschafft. In der Anime-Serie Tokyo Ghoul etwa gibt es einen Darsteller, der vor Kämpfen gegen das Böse immer seine Finger knacken muss. Es erinnert ihn an die Folter, die er unter Jason, seinem Feind, erleben musste. Denn sein Feind Jason, ein Sadist, knackte seine Finger, bevor er seine Opfer quälte. Als Ken diese Folter überlebt, schwört er sich, auch so rücksichtslos zu werden wie Jason und übernimmt seine Marotte mit dem Fingerknacken. Bei YouTube gibt es Videos, in denen Serienfans Kens Fingerknacken nachahmen.
It works on your pinky, too. Right. Pinky and then ring. Works on your thumbs too.
Lange wurde in der Medizin gerätselt, wie das brachiale Knackgeräusch in den Fingern eigentlich entsteht. Hypothesen wurden aufgestellt, dann wieder verworfen.
Das Geräusch beim Fingerknacken entsteht wodurch? A. Ein Hohlraum, der sich im Gelenk bildet.
Seit einer Studie 2015 ist klar, wenn man Gelenke auseinanderzieht, entsteht um den Gelenkkopf ein Vakuum, weil die Gelenkflüssigkeit nicht schnell genug nachfließt. Ist das gesundheitsschädlich? Darüber kursierten in der Vergangenheit verschiedenste Überlegungen. Wohl auch initiiert von Menschen, die sich vom Geräusch gestört fühlen.
Ich sagte früher, mein Vater hat gesagt, du sollst deinen Nacken nicht so viel knacken, weil am Endeffekt irgendwann bleibst du hängen und dann fängst du an zu schielen.
Die Ärztin Jacqueline Detat erinnert diese schwarze Pädagogik an den Struwwelpeter. Wenn du die Suppe nicht aufisst, wirst du verhungern. Wenn du weiter am Daumen lutscht, wird er abgeschnitten. Und wenn du so mit den Fingern knackst, hast du bald ganz ausgeleierte Gelenke.
Da kann man absolut die Luft rausnehmen. Mit den neuen Möglichkeiten der Bildgebung hat man tatsächlich auch im Jahre 2015 eine MRT-Studie, also eine Magnetresonanztomographie, mal durchgeführt, wo man Probanden auch gebeten hat, einfach mal die Finger zu knacken und das mehrfach hintereinander, und hat dann die Hände mal im MRT untersucht, weil man auch wissen wollte, macht es denn nun Defekte, schädigt es vielleicht auch die Bänder, und auch da muss man sagen, es kam nichts bei raus. Ja? Also die Gelenke bleiben in Ordnung, die Bänder sind auch völlig in Ordnung.
Dass die einen knacken können, andere aber keine Ahnung haben, wie das gehen soll, hat übrigens genetische Gründe. Die Gelenke sitzen einfach lockerer.
Julian Teilen über Gelenkeknacker hört sich für andere nicht so schön an, ist aber nicht schädlich.
Thank you.
Und das war unser Echtzeit-Podcast zum Thema herrlich ungesund. In der nächsten Ausgabe wird es um Haare gehen, Haare auf dem Kopf, Haare am Körper, Haare als Bekleidung. Wird spannend. Ich bin Marietta Schwarz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.